Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema.
Hat dieses 0:1 der anständigen deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Ungarn irgendeine Auswirkung, mein lieber Markus, auf dein Sehverhalten bei der anstehenden Fußballweltmeisterschaft in Katar?
Ich dachte jetzt auf mein Wohlbefinden.
Ja, auf dein Wohlbefinden nicht. Ich meine, so gut kenne ich dich schon. Auf dein Wohlbefinden wahrscheinlich eher nicht.
Ich bin ganz ehrlich, und das ist ja ohnehin
die
herausragende Qualität dieses Podcasts, ist unsere fast schon entwaffnende Ehrlichkeit. Ich habe von diesem Fußballspiel beim Durchschalten mal kurz was gesehen, aber es war tatsächlich nur so kurz, dass ich, ob ich jetzt was gesehen hätte oder nicht, hätte keinen großen Unterschied gemacht. Da ist mir dann auch erst ein- und aufgefallen, hoppla, Achtung, wir spielen ja heute gegen Ungarn, um dann wieder weiterzuschalten. Und ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, was ich angeschaltet habe oder habe ich dann möglicherweise auch ganz ausgeschaltet. Wir müssen nachher zu einem absoluten Mega-Film kommen, den ich gestern geguckt habe. Da müssen wir dann später drüber reden. Das ist dann möglicherweise der super Cliffhanger. Nein, ich werde diese WM nicht gucken. Und nein, die Nations League erschließt sich mir weiterhin jetzt nicht großartig. Und ich weiß auch nicht, welche Folgen die erste Niederlage von Hansi Flick und diese Niederlage gegen Ungarn haben wird für das weitere Nations League Schicksal der Don't Call It Mannschaft anymore.
Also sie werden die Gruppe nicht mehr gewinnen können.
Nein!
Na, deswegen können sie halt bei diesen Playoffs im Sommer, im nächsten, wo es darum geht, für einen WM-Platz für 20, wann ist die nächste WM? Ich weiß es gar nicht.
26.
Zu ergattern, das können sie nicht, glaube ich. Und bei der EM sind sie Gastgeber. Hansi Flick wollte einfach ein paar Pflichtspiele haben, glaube ich. Also im Grunde genommen ist es absolut Wurst. Ich habe relativ viel gesehen. Manche sagen alles von diesem Spiel, weil ich bei meinen Eltern war und weil wir gleichzeitig den Labour Cup uns angeschaut haben. Und ich darf an dieser Stelle sagen, dass ich mich über dieses Wochenende mit dem Labour Cup absolut versöhnt habe, weil bis jetzt dachte ich immer, das ist eine Gaudi-Veranstaltung. Aber wenn die ATP diese Ergebnisse mitführt in ihrer offiziellen Statistik, aber es ist eine Gaudi-Veranstaltung. Aber dadurch, dass eben das letzte Wochenende von Federer die ganze Geschichte war, die haben das alle professionell super ernst genommen. Vielleicht war das in den letzten Jahren auch schon so und ich hab's irgendwie nicht gesehen. Und da habe ich mich wirklich mit dem Labour Cup versöhnt. Jetzt hat Team Welt gewonnen erstmals, weil Stefanos Tsitsipas die Nerven wieder verloren hat, drei Matchspiele nicht nutzen konnte. Gut, dann hätte es noch ein letztes Spiel gegeben zwischen Kaspar Rüth und Taylor Fritz. Aber mit dem habe ich mich versöhnt und ich habe mich schon auch ein bisschen mit der Nations League versöhnt, weil Österreich wird absteigen. Also wir nehmen das auf, bevor die Österreicher heute gegen Kroatien spielen und Österreich wird keinen Auftrag haben. Aber dass Österreich zweimal gegen Frankreich in einem Pflichtspiel ran durfte, in Wien haben sie ja 1-1 gespielt, mit mehr Glück als Heimweh. In Frankreich hatten sie in der ersten Halbzeit schon unfassbares Glück, dass es nicht 3-0 für die Franzosen gestanden ist. Und dann hat Mbappé, ja natürlich war es ein Fehler von Sabitzer irgendwo im Mittelfeld, aber was Mbappé dann daraus macht, ist natürlich Wahnsinn. Der Junge ist so gut, reine Freude, allein wegen ihm werde ich Katar nicht boykottieren. Ich werde einfach nur Mbappé schauen, egal ob er spielt oder nicht. Und deswegen finde ich die Nations League jetzt auch gar nicht so schlecht, weil wir Österreicher, jetzt sage ich wir, endlich mal gegen andere Mannschaften spielen.
So. Endlich mal, sagt er wir. Und eigentlich hat er ja aus seinem Kinderzimmer bei seinen Eltern das alte Hans-Kranke-Trikot in Größe S rausgeholt und hat es sich über den Astralleib, wie würde man dann sagen, das Gegenteil von schälen.
Über den Astralleib. Ich habe sie übergepellt. Nee, das Gepellen ist ja auch abziehen.
Ist eigentlich, aber ich glaube, das kommt schon näher ran. Er hat es aber übergestreift. Aber das kommt dem Ganzen überhaupt nicht nahe, wie tatsächlich der ganze Vorgang war. Und saß dann unfähig zu atmen, quasi atemlos vor diesem Fußballspiel und hat es sich dann einverleibt und war eins mit diesem Spiel, mit dem Game.
Pass auf, ich überlege gerade, was war mein erstes und ich glaube sogar einziges Trikot, das ich jemals während meiner Jugend von einem Fußballer hatte. Ich weiß, was es war die Nummer 5. Und ich glaube wirklich, dass das einzige war die Nummer 5 vom SK damals Rijker Sturm Graz. Und die Nummer 5 war mein damaliger Lieblingsfußballer, Zvonko Breber. Ein Slowene, damals noch Jugoslawe. Und Zvonko Breber hat diesen Mittelfeldpart gespielt. Heute würde man sagen Sechser. Er war unfassbar langsam. Und der einzige, der ihm wirklich den Status meines Lieblingsspielers hätte wettmachen können, war Božo Bakota, die Nummer 7, auch Torschützenkönig, dann in Österreich als Sturm fast Meister geworden wäre. 81-82 oder was? 80-81 natürlich. 81-82 wären sie fast abgestiegen. 80-81. Und danach hatte ich kein einziges Fußballtrikot mehr. Aber was ich hatte, ich habe Handball gespielt lange Jahre und ich meine es an dieser Stelle schon mal erzählt zu haben, aber Josef Sepp Pompe, der Pompe Sepp, nicht Poppe, sondern Pompe, damals österreichischer Nationalspieler gewesen, hat sich dann zurückgezogen, hat mir zwei seiner Österreich-Trikots, seiner Nationalmannschaftstrikots geschenkt mit der Nummer 3. Eigentlich ziehe ich nichts anderes an, außer die Nummer 5 und vielleicht in Ausnahmefällen 15. Aber das waren die einzigen Trikots, die ich hatte. Jetzt du, was war dein erstes Trikot? Ich hatte nie, Zvonko Breber, und das muss ich auch noch sagen, meine Eltern damals haben sich dieses Trikot vom Mund abgespart und ich war sehr enttäuscht, dass es kein Originaltrikot war, sondern ein Fake-Trikot, wo du genau gemerkt hast, okay, das ist nicht das, mit dem sie am Samstag einlaufen, die Sturmbuben.
Das hinterlässt mich jetzt mit so vielen Fragen. Warst du möglicherweise der Grund, warum er sich zurückgezogen hat von der Nationalmannschaft?
Nein.
Hat er dann gesagt, ich ziehe mich zurück, du wirst da mal meine Erbe weiterführen, du bist das größte Talent, deswegen hast du hier gleich meine Trikots? Oder wie ist das abgegangen, vonstatten gegangen damals?
Es ist ganz einfach, der Pompe Sepp hat in Bruck gewohnt, wohnt er glaube ich immer noch, war, wenn man gegen ihn gespielt hat, ein Spieler, gegen den man nicht spielen wollte, weil er ein bisschen ein Arschloch, aber natürlich, wenn er für einen gespielt hat, war er unser Arschloch. Also auf dem Feld natürlich. So war er menschlich ein total lieber Kerl und er hat mich wirklich über eine Saison lang, nach jedem Training, hat er mich mit nach Hause genommen, und zwar immer den ersten Teil, Training in Köflach, Wohnen in Volzberg. Und der Pompe Sepp hat mich immer mitgenommen, hat mich dann rausgeholt. Natürlich haben wir miteinander ein bisschen geplaudert. Und dann hat er schon gemerkt, dass ich immer mit zerfetzten Leiberl, weil ich konnte mir nichts anderes leisten, zum Training gekommen bin. Und er hat gesagt, du, ich habe ein paar alte Trikots herumliegen, magst du welche haben? Sage ich natürlich ja. Sepp, bring sie um. Das Weiße hat mir besser gefallen als das Dunkelblaue, aber ich habe beide natürlich nicht mit Stolz, weil ich konnte nichts dafür, mit Freude getragen. Und der Sepp hatte sich damals, weil allein diese Fahrt jeden Tag aus Bruck an der Mur nach Köflach war er mindestens eine Stunde unterwegs zum Training, Stunde zurück vom Training. Und da hat er gesagt, da brauche ich die Nationalmannschaft nicht mehr. Das ist nicht mehr meine Nationalmannschaft, hat er gesagt.
Wahnsinn, aber du hattest allen Grund, das mit Stolz zu tragen, weil du hast ja durch deine Menschlichkeit, vielleicht einfach auch nur durch deine bemitleidenswerte Existenz,
ja, diese Trikots
verdient.
Ja.
Das allein sollte genug Grund sein, die mit Stolz zu tragen. Ich muss ganz ehrlich sagen,
sag's bitte ganz ehrlich.
Ich mich bezüglich personalisierter Trikots kaum richtig erinnern kann. Es war ja früher so, die Trikots waren aus Baumwolle. Dieses Beflocken, das gab es meines Wissens damals wirklich noch nicht.
Nee, gab's nicht. Nee.
War es dann so, die erste Nummer, an die ich mich erinnern kann, das war die Rückennummer 10, die ich tatsächlich haben wollte. Ich glaube, da war die Rückennummer 10 noch nicht das, was sie dann 5 Wochen später war, nachdem ich das Trikot hatte, aber das war halt einfach irgendwie toll und die wurde dann noch gekauft und das waren auch so Baumwollstückchen und das musste dann draufgenäht werden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und von Namen oder sowas war man da ja ganz weit entfernt, dass da ein Name drauf gestickt, geflockt, irgendwas gewesen wäre. Insofern war das einfach ein am Rücken nacktes Trikot, vorne stand halt irgendein Sponsor drauf oder sowas. Die waren schon damals verhältnismäßig höllenteuer, glaube ich. Deswegen wurden die eher ein bisschen zu groß gekauft und man musste rein und dann auch rauswachsen. Aber auch schon zu der Zeit wechselten ja die Sponsoren hin und wieder, sodass man dann schon relativ bald wieder dem Ganzen hinterher hing. Aber das war egal. Woran ich mich sehr gut erinnern kann, war, dass ich mir mal eingebildet habe, ich wollte ein gelb-schwarzes Torwarttrikot.
Ach was.
Und dieses gelb-schwarze Torwarttrikot war wohl gar nicht so leicht zu kriegen. Das musste bestellt werden beim Sportladen unseres Vertrauens. Wurde es dann auch bestellt. Und ich war sogar zu Hause, als sie anriefen, um zu sagen, es wäre jetzt da. Und nur durch Glück bin ich nicht ans Telefon, sondern meine Mutter damals, weil das dann zu Weihnachten eben unter dem Baum lag. und für mich eine der größten Freuden war. Und ein Freund von mir hatte das Trikot in blau, dunkelblau, im Nachhinein vielleicht das etwas schönere Trikot. Und dann liefen wir beide mit Torwart-Trikots, stolz wie Oscar. Da gab es jetzt dann tatsächlich möglicherweise keinen Grund, stolz darauf zu sein, außer vielleicht auf die Eltern, die nichts unversucht gelassen haben und die alles auf sich genommen haben, um diese Trikots zu besorgen, über den Hof, und haben dann eben ja trotzdem natürlich meistens im Feld gespielt, aber auch, es war ja toll, damals sich zu hechten und irgendwie dann so die Bälle zu fangen und sich vorzukommen wie so ein richtiger Torwart, der durch die Luft fliegt, und man selbst, da hat wahrscheinlich kein Grashalm zwischen mich und dem Boden gepasst, wenn ich mich da gehechtet habe, aber egal, ich bin mir vorgekommen wie im Flug und im freien Fall. Und das war so meine Trikot-Erinnerung, muss ich ehrlich sagen. Also es war zur damaligen Zeit, das klingt zwar so, als wäre das, man würde ja, früher hätte man immer gesagt, das war noch vor dem Krieg. Das ist natürlich heute völlig, völlig unangebracht, aber auch in gewisser Weise richtig. Es klingt so, als wäre es natürlich noch
1872 gewesen.
Man muss ehrlich sagen, es ist noch länger her. Ja. Aber das war damals anders. Die Trikots waren eben, das war noch so Baumwolle.
Ja.
Dieses Beflocken, was ja heute so inflationär, und dann kriegst du den Flock gratis und das gibt's irgendwie drauf und zack. Und dann noch ein Champions League Badge an der Schulter, kostet noch 15 Euro extra oder so. Das gab's alles damals ja überhaupt nicht. Da war eine Rückennummer zu haben schon etwas Besonderes. Die Rückennummer war vielleicht auch ein bisschen scheps und krumm, weil sie möglicherweise von Mutti so angefertigt wurde und dann eben da selbst hingenäht wurde. So ungefähr war das, ja.
Ich erinnere mich noch an ein zweites Trikot, das ich gerne gehabt hätte, aber nie bekam. Das war die Nummer 10 im brasilianischen Nationalteam 1982, Zico. Und ich weiß noch, dass ich selber zu Hause versucht habe, weil du das gerade sagst, ich meine, mich daran erinnern zu können, dass ich zumindest Skizzen angefertigt habe, um irgendwie selbst das Logo der brasilianischen Fußballnationalmannschaft oder des brasilianischen Fußballverbandes, lauter korrupte Säcke, wusste ich damals natürlich nicht, nachzubilden. Also das war schön. Und das einzige Trikot, das ich später mal mir wirklich gekauft hätte von Sturm Graz, war Ivo Vastic, selbstverständlich der große Ivica Vastic. Und jetzt habe ich habe ein Trikot der österreichischen Fußballnationalmannschaft, das ich mir zu welchem Anlass... war es die Fußball-EM 2008? Das könnte was Späteres gewesen sein. Nein, 2016 war es, als Österreich auch dabei war. Und da habe ich Nummer 7, Marko Astronautovic.
Stark.
Der neue österreichische, wenn er denn heute Abend spielt, wir nehmen Sonntag auf, bevor die Österreicher gegen Kroatien, übrigens bei 48.000 Zuschauern, ist zu vermuten, dass 46.500 aus Kroatien kommen oder zumindest mit Kroatien mithalten. Wenn Arnautovic heute Abend spielen sollte, hat er Andi Herzog überholt mit 104 Länderspielen. Wahnsinn.
Hätte ich dir jetzt schon Futur 2 zugetraut jetzt gerade.
Ja.
Aber okay, das war nur so am Rande.
Futur 2 im zweiten Teil, Pause.
Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
Markus Gaub hat einen Film geschaut. Ich habe gerade eine Push-Mitteilung bekommen. Einer der ersten Filme, der mich wirklich beeindruckt hat. Louise Fletcher ist gestorben. Okay, wenn ich das Bild gesehen hätte, hätte ich gewusst, oder Louise, hätte ich gewusst, wer es ist. So brauche ich schon ein bisschen einen Beipacktext. Und sie war Nurse, also Schwester, Mildred Ratchet in One Flew Over the Cuckoo's Nest.
Oh,
ja. Und ich habe diese Frau damals gehasst. Und das ist ja die Meisterschaft. Ich weiß, man soll nicht hassen, aber die Meisterschaft einer Schauspielerin.
Das wusstest du damals ja noch nicht.
Ja, oder eines Schauspielers, dass man ihn oder sie wirklich hasst. Und sie hat das meisterhaft geschafft. Wer es nicht gesehen hat, es ist der Film, für den sowohl, ich meine, der Regisseur Miloš Forman, wie auch der Hauptdarsteller Jack Nicholson beide einen Oscar bekommen haben. Und das ist kein schöner Film, ehrlicherweise. Habe ich in der Schule gesehen damals. Das war noch was Besonderes, weiß ich noch. Da ist unser, ich meine, es war der Geschichtelehrer, also warum auch immer wir mit dem einer Flog übers Kuckucksnest angeschaut haben, aber Professor Dr. Pöchersdorfer, Erwin mit Vornamen, hat diesen Wagen reingeschoben, wo der Videorekorder drauf war. Und wir haben einer Flog übers Kuckucksnest angeschaut. Mit Jack Nicholson, allerdings auf Deutsch. Jetzt du zu deinem Film.
Ich muss ja sagen, ich habe die Zeit der Krankheit habe ich ja auch genutzt, um viele Sachen zu gucken.
Ja.
Unter anderem einige und wirklich sehr gute Dokumentationen über das Olympia-Attentat, Geiselnahme 72 in München. Die vierteilige Doku in der ARD-Mediathek, die ich auch absolut empfehlen kann. Ich finde auch die Doku, die in der Sky-Mediathek zu haben ist. Ich weiß den Titel nicht mehr. Auch die finde ich richtig gut.
Ist das die, die das quasi 50 Jahre später nachzeichnet?
Ja, das mit dem 50 Jahre später ist ja eine Serie.
Das ist eine Serie, okay.
Gut, ja. Bei der Serie bin ich auch im Moment dabei und leider wird die Serie aktualisiert sich immer nur so im Wochenrhythmus so ungefähr. Also da bin ich auflaufend jetzt dabei. Die muss ich sagen, finde ich tatsächlich auch gut. Man braucht so ein bisschen, um vielleicht da rein und ranzukommen, aber wäre jetzt für mich auch nicht unbedingt eine, was ist das Gegenteil von Empfehlung? Eine Warnung, eine Serienwarnung wäre es mit Sicherheit nicht. Aber für mich die absolute Empfehlung, habe ich gestern geguckt. Es ist ein Film, gerade auch für alle, die auf einem Film stehen, der durch der vor allem auch im eigenen Kopf entsteht, der jetzt nicht diese Lothar Emmerich, ich hau noch 17 Special Effects obendrauf,
damit Moment, der ganze Lothar Emmerich.
Nicht Lothar Emmerich.
War, glaube ich, ein Fußballspieler.
Nee, wie hieß er? Aber hey. Emmerich. Günther.
Emmerich hieß er, heißt er immer noch. Aber auch Lothar ist falsch.
Nee, Lothar war ja falsch.
Ja, Lothar war falsch. Nee, mit Lothar wirst du in Hollywood gar nichts. Mit Klaus auch nicht. Wir recherchieren das mal ganz schnell.
Wir recherchieren das live. Jens Höber wird das live recherchieren. Ja.
Also es ist Roland, natürlich so. Roland, da muss ich nicht recherchieren.
Das ist Roland.
Roland Emmerich.
Natürlich, Roland.
The day after
tomorrow. Gesagt.
Ja, natürlich. Ich habe es auch gerade verstanden.
Gleich gesagt. Also da wird nicht irgendwie mit blinden Special Effects und sowas. Was überragend ist, ist das Make-up. Darauf wird man dann möglicherweise achten. Der Film heißt Gold. Klammer auf, 2022, Klammer zu. Ich weiß nicht, inwieweit der Text
in den
Klammern...
Ich habe es mir jetzt aufgeschrieben.
Ja. Aber ich kann ihn wirklich tatsächlich empfehlen, weil das ein... Es spielt zwar in der Wüste, aber es ist trotzdem irgendwie so ein Kammerspiel in gewisser Weise, weil das auf nur sehr beengtem, kleinen Raum mit ganz wenigen Dialogen handelt, aber trotzdem ein super mitreißender, dichter Film. Ich weiß, das ist das Lieblingswort von Jens Röber. Dicht, wenn ich sage, es ist dicht,
naja.
Dieser Film. Und ich kann ihn nur empfehlen, gerade eben auch, weil der Schluss, das löst sich dann innerhalb der letzten, ja, vielleicht so 7,5 Minuten so richtig auf. Und dann kommt nochmal am Schluss eine richtig treffsichere Pointe, möchte ich fast sagen.
Ach, was?
Ich kann das also nur als Empfehlung aussprechen.
Ja, Gold. Sehr gut.
Mich würde interessieren, was die Hörerinnen und draußen davon halten.
Schreibt uns bitte.
Ja.
Schreibt uns bitte, natürlich. Ich hingegen habe eine Serie zu Ende geschaut, damit ihr es nicht tun müsst. Um mit dem Anchorman zu sprechen. Also ich hatte das, glaube ich, hier schon mal angesprochen. Auf Disney Plus gibt es Only Murders in the Building. Erste Staffel. Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez in den Hauptrollen. Aber auch sonst ganz gut gecastet. Und da gab's dann, das fand ich nett, ja. Erste Staffel fand ich, natürlich, es geht um Mord, aber im Grunde genommen fand ich das alles in allem sehr nett. Schaue ich mir die zweite Staffel an. Und bei der ersten Staffel, das, was störend war, mir ist schon klar, warum Selena Gomez da mitmachen durfte. Einfach, weil sie ein anderes Publikum möglicherweise reinbringt. Aber bei aller bescheidenen Meinung, die ich habe, Selena Gomez ist leider eine sehr, sehr schlechte Schauspielerin. Also richtig schlecht. Ich habe es im Original angeschaut, also an der Übersetzung hat es nicht gelegen und das ist in der zweiten Staffel dann fast nochmal schlimmer. Und die zweite Staffel ist so an den Haaren herbeigezogen, wie ungefähr das Ende von Your Honor, wenn du verstehst, was ich meine. Also schaut euch bitte weder die zweite Staffel von Only Murderers heißt das dann in The House an. Noch, und jetzt kommt's, Markus, ich habe dir gestern einen Screenshot geschickt. Your Honor geht in die zweite Staffel, woraufhin du mit etwas noch viel Besserem gekontert hast.
Es ist so, dass White Lotus wird im Oktober wird die zweite Staffel schon ausgestrahlt.
Ach was.
Habe ich gehört, gelesen. Ich gehe mal davon aus, auch wieder auf Sky, aber da weiß ich jetzt gar nicht, wo. Gut, wo sonst oder wo das jetzt tatsächlich läuft. Aber da bin ich ja schon sehr gespannt, weil da hat mich ja die erste Staffel fast schon
abgeholt. Sie hat dich abgeholt.
Ja, sie hat mich komplett abgeholt und sie hat mich fast schon uneingeschränkt begeistert in vielfacher Hinsicht. Insofern würde ich fast sagen, freue ich mich drauf auf die zweite Staffel.
Okay, ich schaue jetzt aber mal ganz kurz. Ich habe jetzt gerade versucht, The White Lotus, 2 Staffeln. Ich glaube, ich habe noch die Besetzung der ersten Staffel. Weil aus irgendwelchen Gründen, die ich jetzt nicht näher, ich möchte einfach nicht näher ausführen, aber einer der Akteure würde mich überraschen, wenn wir in der zweiten Staffel wieder sehen.
Man kann nichts ausschließen, aber ich sage mal, bis auf diesen einen könnten ja alle
auf der anderen Seite
auch wieder spielen. Das Ganze soll ja irgendwie mehr so im Mittelmeerraum spielen, habe ich
gelesen. Auf der anderen Seite haben wir auch ausgeschlossen, dass es eine Fortsetzung von Der Pass gibt. Und wer jubelt uns quasi schon in der ersten Folge von Season 2 entgegen? Nicolas Ovčarek. Und ich glaube, das Erste, was er gesagt hat, in Staffel 2, Achtung, Spoiler Alert, geh scheißen. War das das Allererste, was er gesagt hat? Bin mir nicht ganz sicher.
Kann sein.
Ja, also ich bin natürlich dabei bei White Lotus. Und warum bin ich dabei in erster Linie? Diese Frau hat so unfassbar schöne Augen. Alexandra Daddario. Also ich hoffe wirklich, dass sie wieder dort am Start ist. Und Jennifer Coolidge, das war die etwas ältere Dame, die die Träume einer Angestellten beflügelt hat, ohne jetzt zu viel erzählen, in White Lotus Season 1, die ist mit einem Emmy ausgezeichnet worden. Erst vor kurzem. Du weißt, von wem ich spreche? Diese ältere Frau, die,
ich denke, ja,
die mit sich nicht, die auch nicht ganz im Reinen war, und die hat einen Emmy bekommen. Völlig zu Recht, selbstverständlich.
Natürlich.
Ja. Gut, also darauf freuen wir uns. Freut euch bitte nicht auf Only Murderers in the House, aber ich war so stolz auf mich, weil ich habe die ersten beiden, und ich sage natürlich, ich habe es für euch angeschaut, damit ihr es nicht tun müsst, aber ich habe die ersten beiden Folgen von Staffel 2 in charmanter Begleitung angeschaut. Und dann war mir einfach irgendwann mal so langweilig, dass ich auf diese charmante Begleitung nicht mehr gewartet habe. Und deswegen sage ich, eigentlich ist es ein Traum, die zweite Staffel. Ich muss jetzt aber öffentlich sagen, komplette Scheiße, schaut es euch nicht an. Aber ich war so stolz auf mich, Markus, weil es kommt eine ältere Dame rein und denke ich mir, die kenne ich. Und wenn ich sage,
wann, wo, in welcher Situation
kommt sie? Ja, also sie kommt rein als ein Part des Casts von Season 2. Und wenn ich sage, ich habe Shirley MacLaine erkannt, du würdest Shirley MacLaine natürlich auch erkennen, oder nicht? Oder weißt du auch nicht, wer Shirley MacLaine ist?
Genau, jetzt in diesem Moment warst du leider gerade weg. Deswegen habe ich jetzt deine ganze Beschreibung...
Würdest du Shirley MacLaine erkennen?
Wahrscheinlich eher nicht.
Weißt du, wer Shirley MacLaine ist? Also wusstest du, dass es Shirley MacLaine gibt überhaupt?
Ja, den Namen kenne ich schon.
Okay, weil die junge, fantastische Begleitung, mit der ich diese ersten zwei... Ich war so stolz auf mich, das ist doch Shirley MacLaine. Und sie schaut mir an, wie bitte? Wer bitte? Keine Ahnung. Und Shirley MacLaine, wer es nicht weiß, und ich hoffe, dass unsere 12 Hörer ein bisschen oder deutlich jünger sind als wir hier, Shirley MacLaine ist, glaube ich, als Kinderstar schon berühmt gewesen. Und wenn mich nicht alles täuscht, aber ich bringe das was durcheinander. Nee, Shirley MacLaine verwechsel ich jetzt mit Liza Minnelli. Ist wurscht. Ich war A, komplett überrascht, Shirley MacLaine in dieser Staffel, in dieser Serie zu sehen. Und zweitens, dass sie überhaupt noch unter uns ist. Und ich habe es ja gegönnt, dass sie noch unter uns ist. Aber ich war überrascht.
Mhm.
Ja. Gut. Habe ich sonst irgendwas gesehen, was man zwingend sehen muss? Nein, aber ich werde doch heute Abend beginnen, Markus, die von dir genannten Dokumentationen mir nach und nach anzuschauen. Ich habe eine natürlich vor Jahren gesehen, die hieß, glaube ich, eh nur Schwarzer, hieß die Schwarzer September oder hieß die, Schwarzer September hieß ja die Terrorgruppe. Bin mir nicht sicher, ob die, oh nein, Ein Tag im September hieß es. Die habe ich gesehen. Und wenn man natürlich so nah am Olympiazentrum dran wohnt, wenn man schon zu Gast war im Olympiazentrum, Markus, wir haben, das muss man schon sagen, wir haben im Olympiazentrum Senf getestet.
Im Olympiazentrum?
Ja. Wir haben doch bei der Legende im Garten gesessen.
Wo, wann haben wir im Olympiazentrum Senf getestet?
Wir haben bei der Legende im Garten gesessen.
Ach so, oh ja, ja, richtig, im Olympischen Dorf meinst du?
Im Olympischen Dorf, das meine ich.
Ja, richtig, ja.
Im Olympischen Dorf, ja.
Das ist richtig.
Und deshalb haben wir halt auch einen ganz speziellen Bezug. Gut, sonst hat sich nichts getan, deshalb versuchen Markus und ich noch unsere Mitarbeiter der Woche zu küren, nach einer kurzen Pause.
Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
Ja, Mitarbeiter der Woche in dieser Woche ist gar nicht mal so einfach. Wenig Fußball, aber ganz viel Tennis. Und ich komme jetzt mal mit einem Tennisspieler um die Ecke, den ich natürlich sportlich, gibt es über ihn keinen Zweifel, also über jeden Zweifler haben, überhaupt keine Frage. Aber ich fand, dass er sich in dieser Woche in einer für ihn sicherlich nicht einfachen Situation, ich möchte sagen, perfekt verhalten hat. Und die Rede ist von Novak Djokovic, meinem Mitarbeiter in dieser Woche. Novak Djokovic und Roger Federer, gegenseitiger Respekt, überhaupt keine Frage, dass der da ist. Aber die lieben sich halt nicht so sehr, wie sich Federer und Nadal lieben, was man dann auch gesehen hat. Dass Federer da weint, das war mir schon klar am Freitagabend oder Freitagnacht. Es war ja 1.25 Uhr, als dieses Spiel zu Ende ging, sein letztes Match. Das war mir schon klar. Aber Djokovic wusste seine Rolle genau, hat sie nicht versucht, da ins Bild zu drängen. Und ich fand das großartig, wie er es gemacht hat. Er hat dann auch am nächsten Tag, wo er gegen Tiafoe gewonnen hat, nochmal gesagt, und das nehme ich ihm auch ab, dass das einer der tollsten Momente in der Tennisgeschichte war, den er da miterleben durfte und von dem er eigentlich kein Teil war, sondern nur Zuschauer. Das habe ich groß gefunden. Wie gesagt, ich bin gerne kritisch eingestellt gegenüber Novak Djokovic, aber so wie der an diesem Wochenende, dann verliert er aber am Sonntag gegen Felix Auger-Aliassime. Team World gewinnt erstmals, was ja auch eine lustige Pointe ist auf der anderen Seite. Damit hatte niemand gerechnet. Also, mein Mitarbeiter der Woche, Novak Djokovic.
Dann ist mein Mitarbeiter der Woche, Rafael Nadal, wenn man mit einem Freund und Wegbegleiter so auf der Bank gemeinsam Wahnsinn, sitzen kann, oder? Mit Wahnsinn. Kurzen Hosen und um die Wette weint, dann ist das einfach großartig und aller Ehren wert. Auf alle Fälle schon mal den Titel Mitarbeiter der Woche.
Ich glaube, Rafael Nadal hätte auch mit Stolz getragen, dieses Torwarttrikot, das deine Eltern dir zu Weihnachten zusammengepflegt haben.
Vielleicht ein bisschen zu groß gewesen. Obwohl, da zur damaligen Zeit, glaube ich, nee, das stimmt, das hätte ihm perfekt gepasst.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.